Vorab ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast sprechen wir über Flucht, Gewalt und Krieg. Bitte entscheidet für euch selbst, ob ihr euch diesen Themen gerade gewachsen fühlt. Eine Straße an der türkischen Mittelmeerküste. Es ist Nacht. In einem Lieferwagen versteckt, drängen sich Dutzende Menschen. Darunter sind die 45-jährige Asma Hüveca und ihre beiden Kinder, 13 und 15 Jahre alt.
Dieser Wagen war geschlossen, Metall. Und es gab kein Fenster, kein, ist komplett geschlossen. Wir dürfen auch nicht sprechen, um die Polizei nicht hören uns.
Asma und ihre Kinder sitzen in einem geschlossenen Lieferwagen. Sie merken, dass der Lieferwagen anhält. Und da sind Stimmen, eine Polizeikontrolle. Wenn sie jetzt nicht ruhig sind, dann war es das. Dann müssen sie vielleicht zurück nach Syrien. Asma tastet nach ihren Kindern. Gleichzeitig fällt ihr das Atmen immer schwerer. Sie merkt, dass der Sauerstoff knapp wird.
Jede macht so.
Sie legt eine Hand auf ihre Brust, ringt nach Luft.
Wenn das dauert mehr, wir werden bestimmt gestorben, weil es konnten wir nicht mehr atmen. Und ich war die ganze Verantwortung übernehmen. Das war meine Entscheidung. Und ich stehe immer so, immer vor meinen Kindern.
Das ist Kinder der Flucht. Frauen erzählen. In diesem Podcast will ich verstehen, welchen besonderen Gefahren sind Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt? Wie verändert eine Flucht das Leben, auch über mehrere Generationen hinweg? Mein Name ist Shahrzad Eden Osterer. Ich bin Journalistin und habe als junge Frau den Iran verlassen. Ich habe in Deutschland ein neues Leben angefangen. Ein Leben in Freiheit. Ich konnte damals einfach in ein Flugzeug steigen und musste keine Angst haben, auf dem Weg in Lebensgefahr zu geraten. Ich hatte auch noch keine Kinder, die ich beschützen musste. Bei Asma Hüveca war das ganz anders. Sie ist mit ihren beiden Kindern aus Syrien geflüchtet, ohne Papiere, die ihr erlaubt hätten, legal nach Europa einzureisen. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Folge 2. Asma und die Flucht. Eine Flucht, die nicht nur illegal war, sondern auch lebensgefährlich.
So. Ah ja, das sind die Bilder von der Asma. Sie ist eine wunderschöne Frau. Das ist der Geburtstag ihres Sohnes. Eine Riesentorte, eine Riesenkerze drauf. Ich würde sagen, der ist 3, höchstens 4. Sie sieht auch so lässig aus mit ihrer Jeansjacke und strahlt und will ihrem Sohn dazu.
Asma Hüveca hat mir Bilder mitgegeben. Zurück im Studio schaue ich mir diese Fotos nochmal an.
Das ist total lustig. In jeder Familie gibt es so ein Bild, wo die Mama hinter dem Kind steht und sagt, puste mal, jetzt darfst du die Kerze auspusten. Und ihre Tochter steht auch daneben. Zusammen mit anderen Kindern und schaut diese Torte an. Lange bevor alles dann sich ändert, ne?
Die Fotos zeigen Asma vor dem Syrienkrieg, vor 2011. Damals wohnt sie mit ihren Kindern und ihrem Mann in einer großen Wohnung in Homs. Sie hat ein Auto, die Kinder gehen auf Privatschulen. Asma kommt aus einer kleinen Stadt in der Nähe und genießt das Leben in der Großstadt. In Homs arbeitet sie als Elektroingenieurin. Die Leute in ihrer Abteilung reparieren Telefonkabel. Sie ist die Chefin. Als sie mir davon erzählt, fängt sie an zu strahlen.
Ja, meine Arbeit war sehr interessant. Ich liebe meine Arbeit als Ingenieurin. Ich war wie eine Leiterin von 15 Personen. War alles gut.
Nie hätte Asma daran gedacht, Homs zu verlassen.
Immer wieder fallen Schüsse. In der drittgrößten Stadt Syriens, in Homs, haben sich in der Nacht Zehntausende auf dem zentralen Platz der Stadt versammelt.
Die syrische Stadt Homs gestern bei Nacht. Die Polizei schießt gezielt auf Demonstranten. Es gibt Tote und Verletzte.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft den Sicherheitskräften und Geheimdiensten vor, hunderte Demonstranten bei den Protesten der vergangenen Wochen festgenommen und gefoltert und mehr als 200 getötet zu haben.
Homs, die Stadt, in der Asma mit ihren Kindern lebt, ist einer der Orte, wo die ersten Demonstrationen gegen den syrischen Präsidenten Assad stattfinden. Im Frühjahr 2011 ist das.
Ich habe viele Leute in die Straße gesehen und ich wusste überhaupt nicht, was passiert, weil das war am Anfang in Homs, das erste Tag in Homs.
Asma sieht Menschen mit Schlagstöcken und Schusswaffen. Sie laufen auf die Demonstrierenden zu. Die fordern Reformen, ein Ende von Willkür und Korruption und den Rücktritt des Präsidenten Assad. Assads Antwort darauf kommt schnell und brutal. Er lässt auf sie schießen. Schickt erst Schlägertrupps, dann Panzer und schon wenige Monate später Bomben.
Ich kann nicht vergessen, einen Tag, ich war in Arbeit und ich habe gehört, dass die Schule meines Sohns ist bombardiert wurde. Ich bin schnell mit dem Auto dort gefahren. Mein Sohn war geweint, als wir in die Straße fahren. Ein Mann ist gestorben vor uns.
Ihr habt sozusagen, dein Kind hat gesehen, wie dieser Mann auf der Straße erschossen wurde.
Wir haben so viele schlimme Sachen erlebt. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist Schluss.
Die Straßenblockaden, die Schüsse auf offener Straße. Ja, sogar als sie in den Müllcontainern von ihrem Wohnhaus Leichen entdeckt, da denkt Asma noch, wir bleiben. Sie hat die Hoffnung, wenn sie sich nur raushält aus den Protesten, dann passiert ihnen vielleicht nichts. Doch Assad unterscheidet nicht zwischen Oppositionellen, bewaffneten Aufständischen und Zivilisten. Aus friedlichen Protesten ist so ein blutiger Bürgerkrieg geworden. Und so fällt Asma Ende 2013 von einem Tag auf den anderen die Entscheidung, Homs zu verlassen.
Ich habe meine Arbeit verlassen. Ich habe an meinen Chef gesagt, ich kann nicht in Homs bleiben. Er hat gesagt, warum? Bist du verrückt? Ich habe ihm gesagt, jetzt kann ich nicht mehr.
Asma kann nicht mehr. Zu groß ist die Angst, dass die nächste Kugel oder die nächste Bombe ihre Kinder tötet. Asma meldet sich also von der Arbeit ab. Rennt zu ihren Kindern und sie irren eine ganze Weile durch die Stadt. Aber viele Straßen sind gesperrt.
Wir haben so lange Zeit gesucht nach einem Taxi oder jemand kann uns helfen. Ich habe einen kleinen Koffer gepackt und nach andere Stadt, unsere Stadt heißt Selamia, umgezogen.
Sie packt einen kleinen Koffer und fährt mit ihren Kindern nach Selamia. Salamiya ist Asmas Heimatstadt und liegt gut 50 Kilometer von Homs entfernt. Dort hat sie eine Ferienwohnung gekauft vor dem Krieg und noch gar nicht eingerichtet. Sie kommen also gegen Neujahr 2013 in einer leeren Wohnung ohne Möbel und Küche an. Aber Asmas Mutter und Geschwister, die auch in Salamiya wohnen, bringen ihnen das Nötigste vorbei. Sie können endlich ein wenig aufatmen. Erstmal. Wir sprechen in diesem Podcast übrigens immer nur von Asma und nie von ihrem Mann, weil sie es ist, die all die schwierigen Entscheidungen trifft und die Verantwortung für die beiden Kinder übernimmt. Und weil sie sich schon vor Jahren von ihm getrennt hat. Über die Gründe möchte sie nicht sprechen. Bei ihrer großen Flucht nach Europa ist er nicht dabei. Sie ist auf sich alleine gestellt. Auch als sie sich in Salamiya wieder fragen muss, wie kann ich mich um meine Kinder schützen? Nur wenige Monate nach ihrer Ankunft sind sie auch dort nicht mehr sicher. Denn Gefahr geht nicht mehr nur von Assad aus.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dar al-Balad!
Der Islamische Staat, er gilt als die gefährlichste Terrororganisation der Welt. Die Gruppe operiert in Syrien und im Irak, bewegt sich ungehindert im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern.
Besonders schwer haben es die Frauen. Sie werden ins Haus gesperrt, versklavt und vergewaltigt. Wer den Terror überlebt hat, wird ihn sein Leben lang nicht vergessen.
Der sogenannte Islamische Staat, kurz IS, nutzt die Kriegswirren in Syrien. 2013 erobert er die nordsyrische Stadt Raqqa. 2014 rufen die Terroristen ein Kalifat in Irak und Syrien aus. Im Grunde eine menschenverachtende Diktatur im Namen Allahs. Ein Regime, unter dem alle Andersdenkenden ausgelöscht werden sollen. Die Mitglieder der Terrormiliz foltern und morden. Sie zwingen Frauen, sich zu verschleiern und erniedrigen, vergewaltigen und versklaven sie. An der Gruppe der Jesiden und Jesidinnen verüben sie einen Völkermord. Psychisch und körperlich Kranke verfolgen sie und missbrauchen sie für Selbstmordattentate. Asma erlebt diesen Terror aus nächster Nähe. Auch in ihrer Heimatstadt Salamiyya, in die sie mit ihren Kindern geflüchtet ist, setzen die Terrormilizen Nachbarhäuser in Brand, verschleppen Frauen und Kinder und ermorden 4 Studentinnen, die Asma vom Sehen kennt.
Zum Beispiel 4 Geschwister wurden gebrannt, weil sie waren ohne Kopftuch. Danach habe ich gedacht, ich kann mich nicht vorstellen, dass vielleicht meine Tochter oder ich mit ihr esse. Nein, ich tue sie im Wasser oder im Meer, lieber als mit IS.
Lieber sterbe sie auf einer Flucht über das Meer, sagt sie, als dem sogenannten IS ausgeliefert zu sein.
In diesem Punkt habe ich diese Entscheidung getroffen.
Glaubst du, du wärst gegangen, wenn du keine Kinder hättest?
Nein, weil ich war Ingenieur, ich habe mein Privatleben, aber meine Kinder immer waren das Ziel.
Ihre Kinder stehen immer an erster Stelle. Im Herbst 2015, nach fast 2 Jahren in Salamiyya, sieht Asma keine Zukunft mehr in Syrien für ihre Kinder. Wie Millionen andere auch. Sie alle wollen weg vom Terror und den Bomben. Aber für viele gibt es keinen legalen Weg, ihr Land zu verlassen. Ich habe mein Heimatland Iran am 1. Januar 2004 verlassen. Da war ich 20. Ein ganz anderer Weg als der von Asma. Ich musste nicht illegal fliehen. Ich bin als Studentin nach Deutschland gekommen, nicht als Geflüchtete.
Ich habe ein Visum in der Hand gehabt. Ich habe eine Zulassung von der Uni Köln in der Hand gehabt. Also ich hatte nicht so eine typische Fluchtroute. Ich bin komplett legal aus dem Land ausgereist.
Aber meiner Familie und mir war schon lange vor meiner Ausreise klar, dass ich den Iran irgendwann verlassen muss. Übrigens, ich habe meine Erinnerungen an die Zeit teils aufgeschrieben, aber teilweise auch für mich erst am Mikrofon reflektiert.
Ich sage immer, ich bin ja nicht aus dem Iran geflüchtet, aber ich bin von einem Zustand geflüchtet. Und meine Eltern haben mir bei dieser Flucht geholfen, indem sie jahrelang recherchiert haben. Die haben mit allen möglichen Menschen gesprochen, sei es unsere Familienmitglieder gewesen oder sei es unsere Freunde oder auch irgendwelche random Leute, die meine Mutter getroffen hat auf irgendwelche Partys. Ach, sie leben in Kanada. Wie ist das eigentlich, wenn man einen jungen Menschen irgendwie als Student dahin schicken möchte? Was sind die Bedingungen? Wie viel braucht man im Monat, um da gut zu leben? Was muss man alles dann haben? Welche Voraussetzungen gibt es?
Dass ich nicht im Iran bleiben kann, das war meinen Eltern eigentlich schon klar, als ich noch zur Schule gegangen bin.
Ich hatte ständig Diskussionen, vor allem mit Religionslehrerinnen und mit Erziehungslehrerinnen, so wie das hieß. Die waren irgendwelche religiöse Leute, die uns irgendwelche Scharia und Propaganda der Islamischen Republik eingeflüstert haben und versucht haben, Gehirnwäsche zu betreiben bei uns.
Und ich? Ich konnte diese Lügen nicht einfach so hinnehmen, meinen Mund nicht halten. Zur Strafe haben sie mich dann vom Unterricht ausgeschlossen. Einmal sogar für eine ganze Woche. Und meine Mutter wurde ständig in die Schule zitiert. Meine Lehrerinnen meinten nämlich, dass ich mich mal wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Meine Mutter hat mich dann verteidigt. Ich war also eine freche Schülerin. Aber deshalb allein muss man ja ein Land nicht verlassen. Wovor meine Eltern solche Angst hatten, das habe ich schon als Jugendliche gewusst. Richtig deutlich wurde es mir aber an einem Tag im Herbst 2000. Da war ich 16.
Ja, ich hatte damals einen Freund, da war ich frisch verliebt und wir waren seit 2 Monaten ein Paar. An dem Tag musste ich ein Buch kaufen für den Englischunterricht, habe ihn angerufen, habe gesagt, magst du mitkommen? Und er hat sofort gesagt, ja. Schon auf dem Weg zu diesem Einkaufszentrum, wo ich das Buch kaufen musste, haben wir ganz viele Sittenpolizisten auf der Straße gesehen, die mit ihren Autos so hoch und runter gefahren sind. Und da sind wir schon mit Abstand zueinander gelaufen. Und als wir im Einkaufszentrum waren und ich mein Buch geholt habe, haben wir uns beschlossen, noch einen Kaffee zu trinken. Es war auch Winter, es war super kalt. Und als wir uns hingesetzt haben, hat jemand auf seine Schulter geklopft. Und das war dann ein Sittenpolizist. Groß, kräftig, Vollbart bis zu seinen Augen. Und hat ihn fast am Kragen so hochgezogen dann. Hat ihn gefragt, wer ich bin. So als ob ich nicht existiere. So hat die ganze Zeit zu ihm gesprochen, nicht zu mir. Und dann plötzlich waren auch 3 Frauen hinter mir und haben mich hochgezogen. Dann haben sie uns so die Treppen runtergeschubst die ganze Zeit. Erstmal haben sie uns gesagt, wir müssen unterschreiben, dass wir das nie wieder machen, was wir machen, dass wir mit einem Fremden unterwegs sind, von einem anderen Geschlecht. Und dann haben sie uns in den Van geschubst. Ihnen haben sie sogar Handschellen gelegt. Mir wurde meine Tasche weggenommen, ich hatte einen Asthmaanfall und sie wollten mir meine Tasche nicht geben. 2 Reihen vor mir saß die Frau, die meine Tasche hatte und hat mich auch die ganze Zeit als Hure bezeichnet und hat mir mein Spray so in mein Gesicht geworfen, nach hinten.
Sie haben uns nach Bozaro gefahren. Das ist die Polizeiwache in Teheran, wo sie Menschen hinbringen, die in den Augen der Sittenpolizei nicht angemessen gekleidet sind. Auch Jina Mahsa Amini war hier, also die Frau, deren Kopftuch angeblich zu locker saß und deren Tod im September 2022 zu Massenprotesten im Iran geführt hat. Sie wurde auf dem Weg nach Bozaro so heftig verprügelt, dass sie dann dort zusammengebrochen ist. Als mein Freund und ich auf der Polizeiwache ankommen, führen uns die Sittenpolizisten zu einem Mann. Der soll uns verhören, heißt es. Er sitzt uns gegenüber an einem Schreibtisch, blickt grimmig und schweigt. Dann nimmt er aus der Schublade eine Pistole, lädt sie durch und legt sie auf den Tisch zwischen uns.
Und ich weiß, dass ich wahnsinnige Angst hatte. Ich glaube, ich hatte zum ersten Mal eine Pistole so nah gesehen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich weiß, dass ich gezittert habe ohne Ende.
Ich stand neben mir. Ich weiß noch, dass er wissen wollte, woher kennt ihr euch? Und in welchem Verhältnis steht ihr zueinander? Nach dem Verhör werden wir in Gefängniszellen gesteckt und bleiben 2 Nächte in Haft. Ohne dass wir jemandem Bescheid geben dürfen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Unsere Eltern haben keine Ahnung, wo wir sind.
Ich weiß, dass meine Mutter fix und fertig war. 24 Stunden war vergangen, ich bin einfach nicht nach Hause gekommen. Die hatten alle Krankenhäuser angerufen.
Ohne Erfolg. Vielleicht hat es meine Mutter in dem Moment schon geahnt, dass ich mit zig anderen Frauen in einer winzigen Zelle einsitze. 1 Tag und 1 Nacht vergehen, dann kommt eine Polizistin zu mir und den anderen Frauen in die Zelle und fragt, Wer ruft an? Eine von uns darf raus und ans Telefon. Ihre, aber auch die Familien der anderen Frauen anrufen und Bescheid geben, dass sie verhaftet wurden. Ich melde mich sofort freiwillig.
Ich weiß, dass Frauen da waren, die sich nicht melden wollten. Die wollten nicht selber mit ihren Eltern reden, weil sie nicht nur Angst hatten vor dieser Polizeiwache, sondern auch von ihren eigenen Eltern. Und da oben gab es dann so ein Münztelefon und ich musste von diesem Münztelefon ungefähr 6, 7 Familien anrufen, inklusive meine, und Bescheid sagen, dass ihre Töchter in Bosador sind, auf dieser Polizeiwache sind.
Meine Eltern müssen eine Kaution hinterlegen, damit sie mich nach Hause nehmen können. Und für meine Eltern war spätestens jetzt klar.
Du gehst. Du bleibst hier nicht. Du musst dir ein Leben in der Freiheit aufbauen. Es war einer der glücklichsten Tage meines Lebens, als ich den Iran verlassen habe. Aber ich bin keine normale Geflüchtete. Wie gesagt, ich bin mit einer Zulassung, mit einem Visum angekommen in einem Flugzeug. Das ist alles andere, als was Asma auf sich genommen hat. Ich habe so einen Respekt für Menschen, die diesen Fluchtweg gegangen sind. Wie packt man sowas?
Für mich gab es einen legalen und sicheren Weg nach draußen. Für Asma Hueja gab es den nicht.
Aber ich war wie ein Blindmensch, ich musste nur fluchten. Aber in diesem Moment war nur mein Kinder in Sicherheit zu bringen.
Wie hast du eigentlich die Kinder darauf vorbereitet? Wie alt waren sie, als du geflüchtet bist mit ihnen?
Mein Sohn war 13, meine Tochter war 15. Ich habe eigentlich nicht vorbereitet, weil meine Entscheidung war so schnell. Ich habe gesagt, wir gehen morgen. Sie haben gesagt, du. Ich habe gesagt, wir können leider nicht hier bleiben. Sie waren, ja, das ist eine bessere Entscheidung. Wir leben in Sicherheit. Wir möchten nicht hier auch bleiben und so.
Zwischen den Bomben, dem Terror und den vielen Toten sucht Asma im Oktober 2015 nach einem Fluchtweg. Sie kann nicht einfach in ein Flugzeug steigen, das sie aus Syrien rausbringt, oder ein Visum beantragen. Botschaften sind seit Jahren geschlossen, weil es für die Menschen, die dort arbeiten, zu gefährlich ist. Es ist Krieg. Und selbst in den offenen Botschaften in Syriens Nachbarländern gibt es keine Garantie, ein Visum zu bekommen. Asma ruft bei einem Schleuser an. Die Nummer hat sie von einer der vielen anderen Familien, die nun flüchten.
Hallo?
Ich habe mit dieser Schleuser telefoniert. Ich sagte, wie kann ich gehen? Ich muss unbedingt, wie viel Geld brauchst du? Ich habe gesagt, so. Und ich habe alles verkauft. Ich habe gesagt, okay, ich bezahle für mich, aber bitte schneller wie möglich, wir werden in Sicherheit.
Asma verkauft ihren Goldschmuck und ein Grundstück. Sie kratzt so $3,000 zusammen. Und das gibt sie alles dem Schleuser. Der sagt,
heute Abend geht es los, aber kein Gepäck. Dafür ist kein Platz. Höchstens ein kleiner Rucksack.
Also packt Asma nur jeweils eine Hose und eine Jacke für sich und für ihre Kinder ein. Und Medikamente und das Zeugnis von ihrem Ingenieurstudium, auf das sie so stolz ist. Das Zeugnis, Geburtsurkunden, Ausweise, das alles steckt sie in Plastiktüten und klebt sie sich an den Bauch. Ihrer Mutter und ihren Geschwistern sagt sie erst wenige Stunden vor der Abreise, was sie vorhat. Die sind schockiert und weinen und sagen gleichzeitig, wir verstehen dich. Der Plan? So schnell wie möglich raus aus Syrien, durch den Libanon in die Türkei. Und von dort über das Mittelmeer nach Griechenland. Und dann mal sehen. Eine lebensgefährliche Route.
Beinahe täglich ein neues Unglück. Heute Morgen kommen vor der griechischen Insel Rhodos mindestens 3 Menschen ums Leben, unter ihnen ein Kind.
12 von 17 Menschen sind ertrunken, darunter waren 8 Kinder.
Im Laderaum eines Lastwagens wurden mindestens 20 tote Flüchtlinge gefunden.
Der Vater hat die Fahrt überlebt. Er habe versucht, seine Familie über Wasser zu halten, aber beide Söhne seien ihm entglitten.
Wenn ich jetzt sehe, die Leute so und die Polizei haben gefunden, zum Beispiel viele getötete Menschen in Wagen, ich kann nicht sehr gut nachvollziehen.
Wenn Asma diese Bilder sieht, kommen auch die Bilder ihrer eigenen Flucht wieder hoch. Denn diese Situation, mit vielen anderen Flüchtenden zusammen in einem LKW gedrängt zu stehen, die kennt Asma. Ihr erinnert euch an den Anfang dieser Folge?
In der Türkei, wir sollen in einem Wagen und es gab kein Fenster, kein, ist komplett geschlossen. Das war auch... Wenn das dauert mehr, wir werden bestimmt gestorben, weil es konnten wir nicht mehr atmen.
Hätten sie länger im Lieferwagen bleiben müssen, wären sie gestorben, sagt Asma. Der Lieferwagen fährt von der türkischen Hafenstadt Izmir an einen Strand, von dem aus ein Schlauchboot Richtung Griechenland starten soll. Wie auf einem Viehtransport sind die Geflüchteten in dem Auto zusammengepfercht.
Wie viele Menschen wart ihr da drin?
Oh, so viele Menschen. Man kann nicht bewegen, so alle aufstehen.
Ihr seid gestanden?
Ja. Kann man nicht bewegen. War voll. Wir waren wirklich wie Tier.
Die Polizei hält den Wagen an. Obwohl die Luft immer knapper wird, dürfen Asma und die anderen Menschen keinen Laut von sich geben. Sonst werden sie entdeckt. Ohne Worte versucht Asma, ihren Kindern Sicherheit zu geben. Sie kann sie nicht sehen, nur spüren. Beruhigend drückt sie ihre Hände. Einen klaren Gedanken kann sie kaum noch fassen. Todesangst macht sich in ihr breit. Sie haben großes Glück. Die Polizei winkt sie durch. Und dann endlich, nach etwa 1,5 Stunden, geht die Tür auf. Luft strömt herein. Sie leben noch. Und müssen sofort zum Boot rennen. Ob es auch alle anderen gesund rausschaffen, sieht Asma nicht. Es ist Nacht und der Schleuser ruft.
Kein Licht, schneller Nachboot.
Und ihr seid gerannt sozusagen. Von dieser Situation kommst du in die nächste gefährliche Situation.
Ja. Laut Schätzungen des Missing Migrants Projects sind seit 2014 über 25.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken oder gelten als vermisst. Und nun stehen auch Asma und ihre Kinder vor dieser Überfahrt. Schnell sollen sie vom Lieferwagen zum Ufer laufen. Asma hat ihren Sohn an der einen und ihre Tochter an der anderen Hand. Auf dem Rücken den Rucksack. Ohne Tageslicht und Taschenlampen sehen sie kaum, wo sie hintreten. Doch da ist es, das Schlauchboot. Asma zieht sich und ihren Kindern Rettungswesten über. Zwar können sie alle drei schwimmen, doch selbst für erfahrene Schwimmer wäre die Überfahrt gefährlich. Das Schlauchboot ist gemacht vielleicht für 25 Leute.
Aber wir waren mehr als 40.
Hast du trotzdem Angst gehabt, dass ihr ertrinkt?
Ja, klar.
Zumal der Schleuser die Geflüchteten auf dem Boot einfach sich selbst überlässt. Sollen sie doch sehen, wie sie das Boot zur griechischen Insel Chios bekommen, deren Lichter man in der Ferne sehen kann. Die Geflüchteten schauen sich an. Wer steuert den Motor? Niemand von ihnen hat damit wirklich Erfahrung. Viel Zeit zu überlegen bleibt nicht. Ein junger Mann meldet sich freiwillig. Dann, mitten auf dem Meer, geht der Motor aus. Die Insel ist noch nicht nah genug, als dass man schwimmen könnte. Asma sitzt in der Mitte des Bootes. Neben ihr ihre Tochter. Sie hält ihre Hand. Den anderen Arm hat Asma nach hinten verrenkt, damit sie auch ihren Sohn festhalten kann, der seitlich hinter ihnen sitzt. Jede falsche Bewegung kann das Boot zum Kentern bringen.
Man kann nicht ein Haar bewegen, weil wenn man bewegt, dann alle werden ertrunken.
Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in so einer Situation. Du willst eigentlich deine Kinder in Sicherheit bringen. Das siehst du als deine Verantwortung, als Mutter. Und jetzt hast du deine Kinder in diese Situation gebracht. Und dann denkst du, was habe ich getan? Vielleicht sterben wir jetzt auf diesem Meer, weil ich gedacht habe, dass das die bessere Möglichkeit ist und dass das die richtige Entscheidung ist, zu gehen. Aber was ist, wenn das die falsche Entscheidung gewesen ist? Was ist, wenn meinen Kindern jetzt wegen meiner Entscheidung etwas passiert? Und ich glaube, das ist das Schlimmste.
Ich weiß nicht, wie habe ich so gemacht. Meine Kinder waren so in meinem Hand, meine Tochter in einer Hand, mein Sohn in andere Hand. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich habe so viel gebetet, und um Sicherheit meiner Kinder zu bleiben. Und ich sage, Asma, du hast die Verantwortung übernehmen. Du musst immer stark sein. Ja.
Das heißt, deine Kinder waren eigentlich immer der Grund, warum du stark geblieben bist.
Ja, immer.
Sie sagt, sie weiß in dem Moment, sie allein trägt die Verantwortung auch für ihre Tochter und ihren Sohn. Einer der Männer auf dem Boot versucht immer wieder, den Motor zum Laufen zu kriegen. 15 Minuten vergehen, ohne Erfolg. Was Asma in dieser Situation hilft, sind zwei Gedanken. Erstens, ich mache das für meine Kinder. Und zweitens, der Blick zurück.
Weil ich habe immer in Syrien was Schlimmer erlebt.
Mhm. Und tatsächlich, der Motor springt an. Als sie auf der griechischen Insel ankommen, ist es immer noch dunkel. Die letzten Meter müssen sie durchs kalte Wasser warten. Der Motor hat endgültig den Geist aufgegeben. Wohin jetzt? Hier ist niemand, den sie fragen können. 6 Stunden irren die etwa 40 Geflüchteten, unter ihnen vor allem Frauen und Kinder, auf Chios umher, bis sie eine Polizeiwache finden.
Aber trotzdem, wir waren sehr glücklich, weil, okay, jetzt in Sicherheit, wir sind noch nicht ertrunken.
Asma ist erleichtert und glücklich. Asma und ihre Kinder kommen in ein Camp für Geflüchtete in Athen. Aber die Lage dort ist katastrophal. Es ist völlig überfüllt. Sie schlafen in Zelten. Ihre Wertsachen, die Dokumente und das Geld, das noch übrig ist, lässt Asma nicht aus den Augen. Denn im Camp wird viel geklaut. Die Wege sind von Müll übersät und kaum befestigt. Immer wieder verletzen sich Geflüchtete bei Unfällen. Asma fragt deswegen ehrenamtliche Helfer. Habt ihr eine Idee? Wo kann ich hingehen? Wo ist es besser? Sie empfehlen ihr die Balkanroute. Die führt von Griechenland über Nordmazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich nach Zentraleuropa. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex nehmen damals im Jahr 2015 über 760.000 Geflüchtete diese Route. Mittlerweile gilt sie als geschlossen. Unter anderem Ungarn und Mazedonien haben Grenzzäune errichtet. Die Wege sind für Geflüchtete dadurch noch länger geworden und gefährlicher. Doch schon damals ist die Route eine Tortur. Jene, die sie nehmen, übernachten draußen, bei Regen und im Schlamm. Asma und ihre Kinder haben immerhin das Glück, dass sie Unterschlupf in Zelten finden. Von Hilfsorganisationen bekommen sie etwas zu essen und auch warme Decken. Etwa 10 Tage sind sie auf der Balkanroute unterwegs.
Ja. Das war sehr schlimm. Deswegen lieber nicht über diese Balkanroute zu sprechen.
An dieser Stelle möchte Asma nicht weiter erzählen. Sie senkt ihren Kopf und bedeckt ihr Gesicht mit beiden Händen und hat Tränen in den Augen. Später deutet sie an, dass sie auf der Balkanroute Polizeigewalt erlebt hat. Es ist doppelt schrecklich. Menschen fliehen vor Krieg und Gewalt und dann erleben sie auch während und sogar nach der Flucht Gewalt. Besonders betroffen sind Frauen und Kinder.
Was bedeutet es, als Frau mit 2 Kindern alleine unterwegs zu sein?
Eigentlich war es sehr gefährlich. Nicht nur wegen der Naturgefahr, sondern auch Menschengefahr.
Nicht nur das Meer, auch die Menschen auf der Flucht sind eine Gefahr, sagt Asma.
Das war sehr schwer für mich mit 2 Kindern. Ich muss mich und meine Kinder auch schützen von Leuten. Ja.
Die Leute, von denen Gefahr ausgeht, sind die Schleuser. Das sind, wie im Fall von Asma, Polizisten, die die Grenze schützen sollen. Aber auch andere Geflüchtete oder vermeintliche Helfer können gefährlich sein. Es gibt zwar keine offiziellen Daten über das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen und Kinder auf der Flucht, aber es gibt Berichte und Interviews. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat zum Beispiel 40 Frauen und Mädchen befragt, die von der Türkei nach Griechenland und von dort über die Balkanroute nach Deutschland oder Norwegen geflüchtet sind. Also genau über die Route, die auch Asma und ihre Kinder genommen haben. Alle Befragten fühlten sich auf der Flucht unsicher und bedroht. Sie berichteten von Toiletten und Waschräumen, die sie sich mit Männern teilen mussten, die sie angafften. Von Schlafplätzen in Lagern oder unter offenem Himmel, die alles andere als sicher sind. Von Grenzübergängen, an denen Schwangere gestoßen und gedrückt worden seien. Und von Schleusern, die ihnen sagten, du kommst aufs Boot, wenn du Sex mit mir hast. Und all das, während diese Frauen zum Teil mit Kindern Tausende von Kilometern zurückgelegt haben. Einen großen Teil davon zu Fuß. Nach über einer Woche kommen sie in Österreich an. Asmas Füße sind ganz geschwollen.
Ja, als wir in Österreich, mein Fuß war so.
Weil ihr so viel gegangen seid?
Ja, wir sind so gelaufen und ich war wirklich ganz kaputt.
Manchmal konnten Asma und ihre Kinder einen Bus nehmen. Einmal wurden sie von Sicherheitskräften in einen Zug gesteckt, aber meist waren sie zu Fuß unterwegs.
Was haben die Kinder gesagt? Wie haben sie mitgemacht, wenn sie so viel zu Fuß gehen mussten?
Sie haben so versuchen, mir zu helfen und ein bisschen mich zu beruhigen, obwohl sie Kinder waren.
Als sie einmal völlig erschöpft ist, sagt ihre Tochter, die damals 15 Jahre alt ist, Mama, keine Sorge, wir können dir helfen. Ich kann den Rucksack doch tragen.
Sie haben auch diese Verantwortung ein bisschen übernommen, aber ja, danach wir, Gott sei Dank, wir sind in Deutschland gekommen.
In dieser Zeit zwischen dem Herbst 2015 und dem Sommer 2016 reisen insgesamt etwa 1,4 Millionen Geflüchtete nach Deutschland ein. Die meisten aus dem Irak, Afghanistan und aus Syrien, wie Asma und ihre Kinder.
Erzähl mir mal von diesem Moment, wo ihr in Deutschland ankommt.
Ja, das ist der schönste Moment war.
Die drei kommen Ende Oktober 2015 an, nach mehreren Wochen auf der Flucht. Das Erste, was sie von Deutschland sehen, ist ein Busbahnhof in München. Dann prasseln schnell ganz viele Eindrücke auf sie ein. Von München sollen sie nach Berlin. Dort ist die für sie zuständige Erstaufnahmeeinrichtung. Und Asma weiß noch, wie sie in Berlin durch die Straßen läuft, wenige Wochen nach ihrer Ankunft, und alles leuchtet. Wegen der Weihnachtsbeleuchtung. So etwas hatte sie vorher noch nie gesehen. In ihr macht sich ein Glücksgefühl breit. Nicht, weil alles perfekt ist.
Ja, wir waren in dieser Unterkunft in Spandau. War nicht einfach, weil mit vielen Leuten. Aber trotzdem, wir waren hier sehr glücklich. Weil kann man nicht vorstellen, wie dieser Krieg schlimm war. Und wir haben auch viele, viele schlimme Sachen erlebt. Mit Bombardieren, mit Schießen, mit allem. Und deswegen, wir waren hier sehr glücklich.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe das ja gesagt, ich bin mit einem Flugzeug hier angekommen, aber für mich war auch der Ankunft in Deutschland einer der schönsten Momente in meinem Leben. Obwohl nicht so eine heftige Fluchtgeschichte dahinter war wie bei Asma. Es war so schön.
Als ich hier in Deutschland durch die Straßen gelaufen bin, da habe ich zum ersten Mal so etwas Ruhiges, Leichtes in mir gespürt und gedacht,
das ist ein neues Gefühl. Was ist das? Was ist das? Das ist total merkwürdig. Es ist super schön, aber ich weiß nicht, was das ist. Das kenne ich nicht. Das ist das Gefühl der Sicherheit. So fühlt sich Sicherheit an. Ich glaube, mit 21 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Sicherheit gespürt. Ja, danke schön.
Herbst 2022.
So, erstmal muss ich sagen, der Kaffee ist richtig lecker. Danke dir. Ja, ich habe das vermisst, diesen Kardamom-Geschmack.
Asma und ich sitzen, als ich sie interviewe, gemütlich in ihrem Büro in Berlin zusammen. Sie arbeitet für den Paritätischen Wohlfahrtsverband als Jobvermittlerin für Geflüchtete.
War das für dich schwer?
Ja, aber sie kommt jede Woche.
Asmas Tochter studiert mittlerweile Nanotechnologie und ihr Sohn hat im Sommer Abitur gemacht. Ich hätte eigentlich auch gerne mit Asmas Kindern über ihre Flucht gesprochen. Aber beide wollten das nicht, weil sie zwischen Studium und Praktikum sehr eingespannt sind und vielleicht auch, weil die Erinnerungen an Syrien und die Flucht zu schmerzhaft sind.
Und sie musste jetzt überhaupt nicht auch in Gedanken zurück. Manchmal frage ich, haben ihr Heimweh oder so? Sie sagen, nein, 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 überhaupt nicht.
7 Jahre ist die Flucht aus Syrien jetzt her. Auch Asma kann sich nicht vorstellen, dorthin zurückzukehren. Große Teile von Homs liegen immer noch in Trümmern. Die Menschen hungern und leben in Armut. Und Präsident Assad kontrolliert nun wieder den Großteil des Landes. Zur politischen Lage will Asma sich allerdings nicht äußern. Denn ihre Mutter und ihre Schwester leben noch in Syrien. Und was immer sie sagt, könnte ihre Angehörigen in Gefahr bringen. Wenn die Lage vor Ort es zulässt, also das Handy und Stromnetz sie nicht im Stich lassen, spricht Asma über WhatsApp mit ihrer Mutter. Oft weinen sie dann, weil sie einander so vermissen. Ihre Mutter sagt dann aber auch, dass du mit den Kindern gegangen bist, war die richtige Entscheidung. Das sieht auch Asma so, obwohl es schwer war, in Deutschland Fuß zu fassen.
Ist nicht einfach, neue Sprache zu lernen. Von null auch. Nicht nur die Sprache, alles. Die ganze Leben von null oder von minus auch angefangen musste. Ich habe in Zürich studiert, ich habe 19 Jahre gearbeitet, ich habe alles hinter mir gelassen und muss von null anfangen mit 2 Kindern.
Und genau deshalb arbeitet Asma nun im Sozialbereich und nicht mehr als Ingenieurin, der Beruf, den sie so geliebt hat. Sie will, dass es andere leichter haben als sie. Neben ihrer Arbeit als Jobvermittlerin für Geflüchtete setzt sie sich dafür ein, dass Menschen aus Syrien legal und sicher nach Deutschland einreisen dürfen.
Ist das jetzt dein Zuhause hier, Berlin?
Ja, ja. Ich fühle mich, ja, Deutschland ist zu Hause. Gott sei Dank habe ich hier, ja, in Deutschland jetzt Freunde, meine Arbeit hier.
Wie schön, dass du hier zu Hause bist. Ja. Das ist das Wichtigste.
Ich fühle mich wirklich zu Hause. Ich habe kein Heimweh. Das ist einfach. Du auch, ja.
Ich kenne das sehr gut, ja.
Ja.
Ich habe es auch nie bereut.
Ja. Ja. Ich habe hier angefangen von null und meine Kinder hier studieren. Und das ist alles für mich.
Das war Kinder der Flucht. Frauen erzählen. Folge 2. Asma und die Flucht. Danke an Asma Hueja, die uns ihre Geschichte erzählt hat. In der nächsten Folge geht es um eine Frau, die bis heute nirgendwo angekommen ist.
Wann hast du endlich ein Aufenthaltserlaubnis bekommen? Wie lange hat das gedauert?
Hat gedauert 32 Jahre.
Zumreta Sejdovic gehört zur Roma-Community. Sie und ihre Familie haben jahrzehntelang in Ungewissheit gelebt.
Ich konnte nicht mehr. Ich war ein Schuft mehr. Ich konnte nicht mehr reisen.
Übrigens, wenn euch diese Podcast-Reihe gefällt, habe ich noch einen Tipp für euch. Die ARD-Doku-Serie Kinder der Flucht. In dem Vierteiler erzählen die letzten noch lebenden ZeitzeugInnen davon, wie sie das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Als Vertriebene, als Verschleppte, als Kinder. Ursula Dorn zum Beispiel. Sie ist 9 Jahre alt. Da fällt die sowjetische Armee in Königsberg ein.
Später habe ich dann gesagt, warum hat meine Mutter uns das zugetraut, alles auf uns zu nehmen, uns Kindern. Habe ich nie vergessen. Ich habe ihr das auch eigentlich nie verziehen, dass sie diesen Entschluss für sich gefasst hatte. Sie hat 5 Kinder um sich herum gehabt.
Denn was die kleine Ursula mit ansehen muss, wird sie nie mehr vergessen. Besonders die Frauen sind der Gewalt der Soldaten gnadenlos ausgeliefert.
Allein die Frauen, die dann aus den Scheunen rauskommen, den Menschen gegenüber, ihren Kindern gegenüber, halbnackt, alles kaputt gerissen. Ich habe die russischen Soldaten hintereinander stehen sehen. Hintereinander. Das war nicht Lust, das war gewollt. Demütigung, Erniedrigung. Abschreckung.
Inzwischen ist sie fast 90 Jahre alt. Schaut euch die Doku-Serie unbedingt an. Ihr findet die 4 Teile ab sofort in der ARD-Mediathek. Sucht da einfach nach ARD History – Kinder der Flucht. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von SWR und BR in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Redaktion: Andrea Breu, Miriam Dolderer, Susanne Pölchau und Gabriele Trost. Zum Redaktionsteam gehören außerdem Paula Lochte, Anna Bühler, Elisabeth Fee, Madeleine Londin, Emily Glaser und ich, Schahrzad Osterer. Autorin dieser Folge: Paula Lochte. Aufnahme und Tonbearbeitung: Luca Piparo und Hammer und Amboss. Audioproduktion und Sounddesign: Lenz Schuster. Produzentin: Anna Bühler. Ein ARD-Podcast produziert von Kugel und Niere.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.